18 natürlich. Wir wollen jetzt auf den Text hören, der der Predigt zugrunde liegt. Römer 1, die Verse 1 bis 17. Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert zum Evangelium Gottes, welches er vorher verheißen hat durch seine Propheten in heiligen Schriften, betreffs seines Sohnes, der hervorgegangen ist aus dem Samen Davids nach dem Fleisch, und erwiesen als Sohn Gottes in Kraft, nach dem Geiste der Heiligkeit durch die Auferstehung von den Toten, Jesus Christus, unser Herr, durch welchen wir Gnade und Apostelamt empfangen haben, um für seinen Namen Glaubensgehorsam zu verlangen unter allen Völkern, unter welchen auch ihr seid, berufene Jesu Christi, allen zu Rom anwesenden Geliebten Gottes, den berufenen Heiligen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle, dass euer Glaube in der ganzen Welt verkündigt wird. Denn Gott, welchem ich in meinem Geist diene, am Evangelium seines Sohnes, ist mein Zeuge, wie unablässig ich eurer gedenke, indem ich alle Zeit in meinen Gebeten flehe, ob mir nicht endlich einmal durch den Willen Gottes das Glück zuteil werden möchte, zu euch zu kommen. Denn mich verlangt danach, euch zu sehen, um euch etwas geistliche Gabe mitzuteilen, damit ihr gestärkt werdet. Das heißt aber, dass ich mitgetröstet werde unter euch durch den gemeinschaftlichen Glauben, den euren und den meinen. Ich will euch aber nicht verschweigen, meine Brüder, dass ich mir schon oftmals vorgenommen habe, zu euch zu kommen. Ich wurde aber verhindert bis jetzt, um auch unter euch etwas Frucht zu schaffen, gleich wie unter den übrigen Nationen. Denn ich bin ein Schuldner sowohl den Griechen als auch den Barbaren, sowohl den Weisen als auch den Unverständigen. Darum bin ich, so viel an mir liegt, bereit, auch euch in Rom das Evangelium zu verkündigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes, aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird infolge von Glauben leben. Wir wollen uns erheben zum Gebet und alle, die das können, mögen das bitte tun. Himmlischer Vater, du hast hier den Paulus, der ja unser Bruder ist, der uns vorangegangen ist im Glauben, hast du wunderbare Worte aufschreiben lassen. Diese Worte sind wunderbar in Logik und in Weisheit und wir können nur staunen darüber, was du für Gedanken uns übermittelst, denn es sind deine Gedanken. Du hast in deinem Evangelium die Gerechtigkeit offenbart, die wir dann leben können. Denn du hast gesagt, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und du hast es deine Leute vorleben lassen. Wir sehen es an Abraham, wir sehen es an Paulus und wir sehen es auch an deinem eigenen Sohn, der Mensch geworden ist und der am Kreuz für uns gestorben ist und unsere Gerechtigkeit gemacht hat. Wir danken dir dafür und verneigen uns zutiefst vor diesem großen Wunder, was du an uns getan hast. Wir bitten dich, dass wir es begreifen können und im Alltag umsetzen können, dass wir wirklich auch aus Glauben leben. Bitte benutze jetzt den Bruder dazu, dein Wort in rechter Weise uns nahe zu bringen. Öffne unsere Herzen, lass uns in rechter Weise hören und lass uns das behalten, was von dir ist und das, was Menschenworte sind. Das dürfen wir prüfen und dürfen es behalten, wenn es denn
dein Wille ist. So bitten wir dich jetzt um deinen Segen. Amen.
Nimm mal dein Pröll mit dir.
Kein Brief auf dieser Welt und auch kein Buch der Bibel hat eine derartige Wirkungsgeschichte aufzuweisen wie der Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. Dieser Brief hat die Geschichte verändert, die Weltgeschichte, die Kirchengeschichte und die Geschichte einzelner Menschen, bedeutender und unbedeutender. Und das ist ja vielleicht das Entscheidende für uns heute, dieser Brief kann und will auch die Geschichte unseres Lebens verändern. Die Botschaft dieses Briefes hat Martin Luther zur Gewissheit des Heils durchbrechen lassen und die Reformation ausgelöst. Es ist deshalb mehr als passend, wenn wir uns im Jahr des 500-jährigen Jubiläums der Reformation als Gemeinde, aber auch persönlich wieder ganz neu mit dem Römerbrief beschäftigen. Martin Luther sagte einmal, dieser Brief ist das wahre Hauptstück des Neuen Testamentes und das allerlauterste Evangelium. Und wohl würdig und wert, dass ein Christenmensch ihn nicht nur wörtlich auswendig weiß, sondern auch täglich mit ihm umgeht, als mit dem täglichen Brot der Seele. Also ich habe es auswendig mal mit Römer 8 geschafft, das war es dann aber auch. Ansonsten staune ich, was die da so drauf gehabt haben, unsere Vorväter. Aber das macht die Bedeutung des Römerbriefes, finde ich, nochmal von Luther her ganz wunderbar deutlich. Die meisten Paulusbriefe sind Anlassbriefe. Der Galaterbrief, da drohte bei den Galatern ein Rückfall in das Gesetz, deshalb schreibt Paulus den Galaterbrief. Oder die Kolosser, bei denen drohte der Einbruch dieser philosophisch-spirituellen Irrlehre der Gnosis. Deshalb schreibt Paulus den Kolosserbrief. Oder bei den Korinthern, da waren Parteiungen, ein Problem mit der Gemeindezucht und die Autorität des Paulus wurde bezweifelt. Deshalb schreibt Paulus die Korintherbriefe. Bei dem Römerbrief ist das nicht so. Der Römerbrief ist im eigentlichen Sinne kein Anlassbrief, sondern ein Lehrbrief. Hier entfaltet der Apostel Paulus das Evangelium in einer systematischen Weise, wie nirgends sonst. Ein Stück baut auf dem anderen auf. Der Brief entstand wahrscheinlich im Jahr 56 oder 57 nach Christus in der griechischen Hafenstadt Korinth, wo der Apostel Paulus sich während seiner dritten Missionsreise 3 Monate lang aufhielt. Da kann man dann auch schon mal so einen starken Brief schreiben. In Rom herrscht seit 3 Jahren bereits der Kaiser Nero. Kreuzigung, Auferstehung und Himmelfahrt Jesu liegen circa 25 Jahre zurück. Aus dem fanatischen Christenverfolger Paulus ist seit 22 Jahren jetzt schon ein eifriger Verkündiger des Evangeliums geworden, der sich im Dienst des Evangeliums bereits auf seiner dritten Missionsreise befindet. Paulus hat bereits die beiden Thessalonicher Briefe und kurz zuvor auch die beiden Korinther Briefe und den Galaterbrief geschrieben. Jetzt will er nach Jerusalem. Dort erwartet ihn eine mehrjährige Gefangenschaft. Erst 2 bis 3 Jahre in Caesarea, dann nach seiner Berufung auf den Kaiser in Rom. Aber das liegt noch in der Zukunft. Noch ist Paulus in Korinth und bereitet seine Reise nach Jerusalem vor. Er war noch nie in Rom, obwohl er sich das schon oft vorgenommen hat. Er kennt die dortige Gemeinde also nicht persönlich. Aber nach seiner Jerusalem-Reise möchte er sie unbedingt besuchen und von Rom aus auch Spanien missionieren. In Kapitel 15, 28 lesen wir das unter anderem. für diese zukünftige Missionsreise in den Westen des Römischen Reiches soll die Gemeinde in Rom die zukünftige Ausgangsbasis werden. Das hat Paulus wohl so etwas im Hinterkopf. Und um die Missionierung des Westens vorzubereiten, stellt Paulus im Römerbrief der dortigen Gemeinde in Rom das Evangelium in einer systematischen Gesamtschau dar. Das große Thema des Römerbriefes ist die Gerechtigkeit Gottes. Luther wurde von der Frage nach der Gerechtigkeit Gottes umgetrieben. Luther fand diese Gerechtigkeit Gottes über weite Teile seines Lebens nichts Schönes, sondern die Gerechtigkeit Gottes war für Luther bedrohlich. Denn diese Gerechtigkeit Gottes konnte ihr nur bedeuten, dass ich vor diesem Gott nie bestehen kann. Also die Gerechtigkeit, die Gott hat, die in Gott ist, wie auch seine Heiligkeit, war für Martin Luther kein Grund zum Jubeln, sondern ein Grund zu größter Besorgnis, Furcht und Angst. Wie kann ich vor dieser Gerechtigkeit Gottes bestehen? Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wie kann ich als sündiger Mensch vor Gott jemals gerecht sein? Bei Vertretern der modernen Gemeindewachstumsbewegung habe ich gelesen, dass diese Fragen ja zu Luthers Zeiten wichtig gewesen seien, aber heute nicht mehr. Heute würde sich für diese Fragen kein Mensch mehr interessieren. Heute müssten wir als Christen andere Fragen stellen und beantworten. Stimmt das? Richtig daran ist, dass die Masse der Menschen heute diese Fragen tatsächlich nicht mehr stellt. Aber solange Gott diese Fragen für wichtig hält, dürfen wir sie doch nicht streichen. Wenn der Mensch einmal vor Gott als seinem Richter steht, dann wird Gott ihn doch nicht fragen, ob er als Mensch denn glücklich gewesen ist, ob er sich in seiner Gemeinde wohlgefühlt hat und ob immer etwas los gewesen ist. Er wird ihn fragen: Kannst du vor mir bestehen? Bist du schuldig oder bist du gerecht vor mir? Schuldspruch oder Freispruch? Leben oder Tod? Darum geht es doch. Und deshalb dürfen wir diese Fragen nicht streichen, sondern müssen den Menschen dazu helfen, die richtigen und wirklich wichtigen Fragen ihres Lebens zu stellen und ihnen diese dann auch beantworten. Zum Beispiel anhand des Römerbriefes. Ich bin also der festen Überzeugung, dass die Botschaft des Römerbriefes heute so aktuell und wichtig ist wie eh und je. So wie in der Vergangenheit fast jede Erweckung in irgendeiner Weise von der Botschaft des Römerbriefes ausgelöst wurde, hat dieser Brief auch heute noch dieselbe Kraft. Freuen wir uns also auf die Entdeckungen im Römerbrief, die vor uns liegen. Ich lade alle herzlich dazu ein, wenn irgend möglich, alle 10 Etappen dieser Entdeckungsreise in den kommenden Wochen sowohl sonntags als auch mittwochs mitzuerleben. Und ganz großartig wäre es, jeweils vor oder nach der Predigt die behandelten Textabschnitte für sich allein zu lesen, vorbereitend und nachbereitend, damit jeder für sich persönlich eine möglichst große Ernte einfahren kann. Wir setzen die Reihe jeweils Sonntag, Mittwoch fort, werden also sie nicht nur auf einen dieser Tage beschränken, damit wir das auch in dieser Zeit mit diesen 10 Teilen schaffen. Und deshalb wäre es schön, wenn die Leute, die sonst mittwochs nicht so kommen, vielleicht auch mittwochs kommen könnten. Das werden wir dann am Mittwoch auch nochmal sagen, für die, die sonntags oft eine Schwierigkeit haben zu kommen. Einfach, es wäre schön, diese Reihe im Zusammenhang wirklich auch mitzubekommen. Natürlich besteht, wenn man nicht kommen kann, auch die Möglichkeit, sie aus dem Internet von unserer Gemeindewebsite herunterzuladen. Das ist eine tolle Gelegenheit, Lücken zu füllen. Aber Konserve bleibt Konserve und kann niemals frische Nahrung ersetzen. Beginnen wir jetzt mit einem Überblick über den Römerbrief. Ich darf mal kurz bitten, dass ihr mir den Beamer hier anmacht. Wunderbar. Also das Thema ist die Gerechtigkeit Gottes. Oder man könnte es auch heilsgeschichtlich formulieren, die individuelle und universelle Heilsgeschichte Gottes. Der Römerbrief stellt also dar, wie dieses Heil Gottes zu dem Einzelnen und zu seiner ganzen Schöpfung kommt. Dieses Heil in seiner Bedeutung für dich und mich und dieses Heil Gottes über unser kleines Leben hinaus für seine ganze Schöpfung. Das ist Thema des Römerbriefes. In Kapitel 1, die Verse 1 bis 17, da stellt Paulus sein Thema vor und fasst es zusammen, dass es in diesem Brief um die Gerechtigkeit Gottes geht, geoffenbart im Evangelium. Und dann setzt er seine eigentlichen Ausführungen in Kapitel 1 ab Vers 18 an mit einer großen Beweisaufnahme. Ab da hat man eigentlich den Eindruck, man hat ja das Protokoll einer Gerichtsverhandlung vor sich. Hier beginnt Paulus eine ganz große, umfassende Beweisaufnahme. Er macht zunächst mal deutlich, wenn es bei dem Thema um die Gerechtigkeit Gottes geht, dann geht es im Gegenstück dazu um die Schuld des Menschen. Weil der Mensch sich an dieser Gerechtigkeit Gottes als Maßstab messen lassen muss. Und damit wir uns keine Illusionen und Selbsttäuschungen hingeben, beginnt Paulus dieses Evangelium von der Gerechtigkeit Gottes mit der Überführung von der Schuld des Menschen. Im ersten Abschnitt 1,18 bis 32, da nimmt er den schwarzen Sünder vor, den Menschen, der gesetzlos, triebhaft, götzendienerisch lebt und überführt den von seiner Sünde. Dann ab 2,1 bis 2,16 wendet er sich dem Menschen zu, der über diese schwarzen, schlimmen Sünden sich erhaben dünkt. Er wendet sich dem weißen Sünder zu, dem gesetzlichen, moralischen, sittlichen, religiösen, kirchlichen, jüdischen Menschen und überführt auch den von seiner Sünde. Dann in 2,17 bis 3,8 wendet er sich sozusagen in einem speziellen Unterfall des weißen Sünders jetzt dem Juden als Glied des auserwählten Gottesvolkes zu und sagt, auch du, Jude, erwählt im Volk Gottes, auch du bist vor Gott schuldig. Und dann in 3,9 bis 3,20 kommt dann das Fazit, der Schuldspruch. Alle sind Sünder. Wir alle ermangeln des Ruhmes, den wir vor Gott haben sollen. Und jetzt ab Kapitel 3, Vers 21 geht es mit der Antwort Gottes auf diese Situation weiter. Die Rechtfertigung durch den Glauben. In 3,21 bis 3,31, da zeigt Paulus das. Jawohl, wir ermangeln des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten. Wir reichen nicht heran an seine Herrlichkeit und werden umsonst gerechtfertigt. Durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Gottes Gerechtigkeit durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Das ist der Satz, das ist die Antwort Gottes auf diesen Schuldspruch der Menschheit. Und dann in Kapitel 4 bis Vers 25 ruft er, wie sich's in so einem Prozess gehört, einen Zeugen in den Zeugenstand, hier geradezu einen Kronzeugen, den Abraham. Und sagt, Abraham, wie war das eigentlich bei dir? Wie bist denn du gerecht geworden vor Gott? Dann lesen wir, was sagt die Schrift von Abraham? Er glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Abraham als Kronzeuge dafür, wie wir vor Gott gerecht werden können. Dann fährt Paulus fort, in Kapitel 5 die Folgen dieser Rechtfertigung aufzuzeigen. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, haben wir Frieden mit Gott. Frieden mit Gott. Ganz tiefe Sehnsucht unseres Lebens nach Frieden. Und die tiefste davon, Frieden mit Gott. Und dann zeigt Paulus auf, diese immense Folge der Rechtfertigung, die dort am Kreuz stattgefunden hat, wie durch den Ungehorsam des einen die vielen in die Stellung jetzt von Sündern gesetzt worden sind, so werden durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten gesetzt werden. Ganz umfassend, das betrachtet er in Kapitel 5. Und dann hört er auf mit diesem großen Gedanken, wo die Sünde mächtig geworden ist, ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Und da kommt der Teufel und sagt, super, wenn das so ist, dann brauchen wir das ja mit der Sünde in unserem Leben nicht mehr so ernst zu nehmen. Und da setzt Paulus dann in Römer 6 gleich ein und beschäftigt sich nur mit der Frage des neuen Lebens, das wir vor Gott haben. Wenn wir nun eben, sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gerechtigkeit Gottes überströme, die Gnade Gottes überströme. So geht es dann in Kapitel 6 los. Und da zeigt Paulus uns, wie wir jetzt berufen sind, in Neuheit des Lebens zu wandeln. Und er zeigt, dass von Kreuz und Auferstehung Jesu her es möglich, aber auch nötig ist, nicht so weiterzuleben wie bisher, sondern in einer, wie er es nennt, Neuheit des Lebens. Dann in Kapitel 7 zeigt Paulus auf, dass dieses neue Leben unmöglich von uns selbst ausgeführt werden kann. Denn das Wollen, sagt Paulus, das ist in mir vorhanden. Aber das Vollbringen finde ich nicht. Nicht, was ich eigentlich im Innersten will, mache ich. Sondern das, was ich nicht will, das tue ich. Ich bin verkauft unter die Sünde. Wer wird mich retten aus diesem Leib des Todes? Das ist dann Römer 7. Und dann geht es in Römer 8 mit der Antwort weiter. Also ist keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus hat mich freigemacht von diesem Gesetz der Sünde und des Todes. Das ist dann dieser große Höhepunkt in Römer 8, wie Paulus das zeigt, Leben aus dem Geist Gottes. Dann endet das mit, ich bin überzeugt, dass uns nicht zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ja, und dann denkt Paulus, ja, wie ist mit Israel? Mit Israel und mit all den anderen Menschen, die gar nicht an Gott glauben, sind die nicht alle raus aus der Liebe Gottes? Und dann fängt Paulus in diesem wundervollen, heilsgeschichtlichen Einschub, Römer 9 bis 11 an, diese Fragen nachzugehen. Hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Das sei ferne. Und dann führt er die ganze Souveränität und Gnade Gottes aus, dass Gott auserwählt und dass er diese Auswahl durchzieht und ans Ziel bringt. Und das mündet dann in Römer 11 in diesen herrlichen Aussagen, denn er hat alle zusammen in den Unglauben eingeschlossen, auf dass er sich alle erbarme. Denn aus Gott und durch ihn und in ihn hinein sind alle Dinge. Wow, das ist dann dieser herrliche, große Weitblick, universell von Römer 9 bis 11. Und dann ab Römer 12, wir haben noch diese herrliche, große Botschaft universell im Ohr. Da sagt Paulus, so, jetzt kommen wir mal wieder runter, jetzt erden wir uns mal wieder. Ich ermahne euch nun, beginnt dann Römer 12, eure Leiber darzustellen, als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern lasst euch verwandeln, verändern. Und dann beginnt er ab Römer 12, sich ganz konkret mit der Glaubenspraxis zu beschäftigen und zeigt, das muss Konsequenzen, Auswirkungen, Folgen haben in unserem Leben. Wenn dieser Jesus uns gerecht gemacht hat, muss sich das im Leben widerspiegeln. Das haben wir dann ab Römer 12 in diesem losen letzten Teil des Römerbriefes. So viel zu diesem Überblick, damit ihr mal den roten Faden so ein bisschen habt und seht, wie sich diese Gedanken entwickeln. Das werden wir dann also in den kommenden 9 Diensten dann auch noch im Einzelnen aufbröseln. Jetzt möchte ich noch ein paar Gedanken zu dem ersten Abschnitt im Römerbrief Kapitel 1 bis 17 mit euch behandeln. Schön ist es, wenn ihr bei diesen ganzen Betrachtungen eure Bibel mit habt, auf den Schoß habt und immer wieder reinguckt. Denn darum geht es ja, dass wir wirklich Stück für Stück mitgehen, dass ihr das mitverfolgt und auch wisst, wo sind wir, worum geht's. Heute habe ich euch nochmal den Service geliefert, ich habe diesen Bibeltext noch hinten am Beamer. Aber schön ist es, wenn ihr das mit eurer eigenen Bibel auch mitvollzieht. Römer 1, Vers 1 beginnt Paulus diesen Brief nach der antiken Sitte mit der Vorstellung seiner Person als Absender. Paulus, Sklave Christi Jesu, berufener Apostel. Paulus stellt sich der Gemeinde in Rom also in zweifacher Hinsicht vor. Als Sklave Christi und als berufener Apostel. Sklave. Das beschreibt die Niedrigkeit seiner Person. Er gehört nicht mehr sich selbst. Damals waren Sklaven nach der römischen Rechtsordnung Sachen. Sklaven waren Sachen. die keine eigenen Rechten hatten, die im Eigentum eines anderen standen, der mit dem machen konnte, was er wollte. Und so bezeichnet Paulus sich hier als Sklave, Sklave Christi Jesu. Er gehört nicht mehr sich selbst. Er hat kein Verfügungsrecht über sich selbst. Er ist Eigentum Jesu, seiner Herrschaft und seinem Willen völlig unterstellt. Und dann zugleich zeigt sich aber, dass das keine duckmäuserische Sklavenmentalität ist, die jetzt hier mit einmal bei Paulus rauskommt, sondern gleichzeitig ist er berufener Apostel. Das beschreibt die Hoheit und Würde seiner Lebensberufung. Er ist ein Gesandter des höchsten Königs, des Herrn aller Herren. Und diese Doppelnatur kennzeichnet auch unsere Stellung und Berufung. Auf der einen Seite sind auch wir Sklaven Christi Jesu, sein Eigentum. Er hat jedes Recht über uns, mit uns zu machen, was er will. Wir sind sein Eigentum. Sklaven Christi Jesu. Macht euch das klar. Das ist unser Status. Und zugleich sind wir Botschafter an Christi Stadt, bevollmächtigte Söhne und Töchter des Höchsten. Beide Aspekte kennzeichnen unser Leben mit Gott. Beide Aspekte müssen wir uns hier und da in Erinnerung rufen. Es gibt Lebensmomente, da müssen wir uns klar machen, wir sind Sklaven Christi Jesu, sein Eigentum. Und dann gibt es Momente, da dürfen wir uns dessen ganz bewusst werden, wir sind Söhne und Töchter des Allerhöchsten, Botschafter an Christi Stadt. Paulus fährt fort in Vers 1b, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Das griechische Wort, was hier steht, bedeutet abgrenzen. Durch Abgrenzung markieren. Trennung von etwas und Bestimmung für etwas. Konkret, abgesondert von der Welt. Für Gott und den Dienst an seinem Evangelium. In dieselbe Richtung geht es, wenn die Bibel von der Heiligung unseres Lebens spricht und uns als Heilige bezeichnet. So wie Paulus es hier in unserem Abschnitt auch in den Versen 6 bis 7 tut. Immer geht es darum, dass wir uns als Berufene Jesu Christi, als Geliebte Gottes und als berufene Heilige dieses Ausgesondertseins, Abgegrenztseins für ihn und den Dienst an dem Evangelium bewusst werden und dieser Berufung gemäß nun auch leben. Heilig spricht durch uns nicht der Papst. Heilig werden wir auch nicht durch unseren Lebenswandel, sondern Heilige sind wir dadurch, dass Gott uns für sich beruft und aussondert für das Evangelium Gottes. Heilig sind wir, weil Jesus in uns wohnt. Ich kriege jedes Mal ein Grausen, wenn ich in den Medien mitbekomme, wie dann wieder in der katholischen Kirche so eine Heiligsprechung eingeleitet wird. Ja, da müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein, Wunderwerke und Heilung, Wunder und. Dann werden da bestimmte Prüfungen angelegt und dann am Ende haben wir einen Heiligen. Das ist im Evangelium ganz anders. Heilig bist du dadurch, dass Jesus in dir wohnt. Wie dieser Tempel in Jerusalem. Nicht dadurch heilig war, dass es ein tolles Gebäude war. Und dieser Tempel in Jerusalem war auch nicht dadurch heilig, dass man mit bestimmten rituellen Handlungen ihn heilig gemacht hat. Sondern heilig war er dadurch, dass Gott in ihm wohnte. Und an dem Tag, als die Schechina die Gegenwart Gottes den Tempel verließ, war dieser Tempel nicht mehr heilig. Obwohl er noch genauso dastand wie immer und obwohl die gottesdienstlichen Riten genauso abliefen wie immer. Nur die Innewohnung, die Gegenwart Gottes, macht dort etwas Profanem, etwas Heiliges. Mach dir das klar, du bist ein Heiliger. Nicht, weil du das in irgendeiner Weise durch dein Leben so erreicht hättest, sondern weil Jesus in dir wohnt. Heilig sind wir, weil Jesus in uns wohnt. Und jetzt gilt es, als Heilige Gottes auch heilig zu leben. Das möchte Gott jetzt auch, dass wir dieser Stellung gemäß nun auch konkret unser Leben führen. Heilige, lebt heilig. Das ist die Botschaft. Unser Leben von dieser Welt, ihren Zielen, Maßstäben und Lebensweisen lösen zu lassen und unser Leben ganz Gott und im Dienst an seinem Evangelium zu weihen. Wir lesen hier im Römerbrief: Wir sind Geliebte Gottes, berufene Heilige, ausgesondert für das Evangelium. So hätte ich euch heute Morgen begrüßen können. Ich grüße euch, ihr Geliebten Gottes, ihr berufenen Heiligen. Dann hättet ihr vielleicht ein bisschen irritiert geguckt und dacht, warum heute so schwülstig, Holger. Aber das ist die Realität. Klingt uns ein bisschen dick aufgetragen. Aber genau so ist es. Wir sind, du bist ein Geliebter Gottes, ein berufener Heiliger. Vergiss das nicht. Wir lesen weiter, ausgesondert für das Evangelium Gottes, das er durch seine Propheten in heiligen Schriften vorher verheißen hat, über seinen Sohn. Das Evangelium Gottes über seinen Sohn. Und dann in Vers 9, Gott ist mein Zeuge, dem ich in meinem Geist an dem Evangelium seines Sohnes diene. Also einmal sagt Paulus, ich verkünde euch das Evangelium Gottes über seinen Sohn. Und ein paar Verse später nennt er es sogar das Evangelium seines Sohnes. Es geht bei diesem Evangelium Gottes, dieser guten Nachricht Gottes, wie es ja übersetzt heißt. Dabei geht es nicht um Weltverbesserung. Auch erst einmal überhaupt nicht um Ethik oder Werte. Sondern es geht bei dieser guten Botschaft Gottes um eine Person, um Jesus. Darum nennt Paulus dieses Evangelium Gottes auch das Evangelium seines Sohnes, weil es Jesus zum Inhalt hat. Wir haben der Welt nichts zu sagen und nichts zu bringen als Jesus. Jesus, nur Jesus. Er ist der bereits durch die Propheten des Alten Testaments verheißene Messias, Retter, Heilbringer und Erlöser. Für uns persönlich und für die ganze Welt. Es gibt für diese Welt keine gute Nachricht ohne Jesus. Darum ist das so tragisch, wenn heute die Kirchen zu solchen Weltverbesserungs- und Wohlfühlanstalten verkommen und Jesus nicht mehr verkündigt wird. Es gibt keine gute Botschaft ohne Jesus. Ein Evangelium, das nicht mehr die Erlösung in Jesus zur Mitte hat, ist kein Evangelium, keine gute Botschaft mehr. Sie lässt uns wieder nur allein mit uns selbst und unseren eigenen Bemühungen, Grenzen und unserem Versklavtsein. Vers 5 fährt Paulus fort. Durch ihn, durch Jesus, haben wir Gnade und Apostelamt empfangen für seinen Namen. Mit welchem Ziel? Zum Glaubensgehorsam. Man könnte auch sagen, um den Glaubensgehorsam aufzurichten unter allen Nationen. Ziel der Evangeliumsverkündigung ist es, unter allen Nationen den Glaubensgehorsam aufzurichten. Glaubensgehorsam ist ein zentraler Begriff im Römerbrief, wie auch Kapitel 16, 26. Es geht Gott nicht um den äußerlichen Gesetzesgehorsam. Aber es geht Gott auch nicht um ein rein intellektuelles Glaubensbekenntnis. Es geht Gott darum, uns zum Gehorsam des Glaubens zu führen. Gott möchte, dass wir seinem Wort vertrauen und gehorchen. Beides. Vertrauen und gehorchen. Im Glaubensgehorsam zu leben, beschreibt ein Leben in der inneren persönlichen Bindung an Gott. Gott möchte, dass wir seinen Zusagen vertrauen und seinem Willen gehorchen. Vertrauen und Gehorsam sind also die beiden untrennbaren Seiten dieser einen Münze, die Glauben, Glaubensgehorsam heißt. Nach diesen einleitenden Grundaussagen kommt Paulus zu seiner persönlichen Beziehung zu der Gemeinde in Rom. Ab Vers 10, in dem ich flehe, ob ich nun endlich einmal durch den Willen Gottes so glücklich sein möchte, zu euch zu kommen. Bisher hat Gott immer verhindert, dass Paulus nach Rom kommen konnte. Es war ein tiefes Bedürfnis, ein tiefer Wunsch von Paulus, nach Rom zu kommen. Den hat er über lange Zeit gehabt. Immer wieder sich überlegt, wie kann ich das machen, wie komme ich dahin? Und Gott hat bisher immer wieder verhindert, dass Paulus nach Rom kommen konnte. Und diesem Umstand verdanken wir heute und hier den Römerbrief. Den Römerbrief. Wenn Paulus seinen Herzenswunsch hätte gleich verwirklichen können, hätten wir diesen tollen Römerbrief nicht. Sicher hätte Paulus nicht im Traum daran gedacht, dass gerade durch diese Verhinderung seiner Pläne und seines Herzenswunsches Gott einen Brief entstehen lässt, der mit solch einer Kraft durch die Jahrhunderte wirken würde. Kurz zuvor noch hat Paulus in 2. Korinther 3, Vers 3 geschrieben, dass auch wir, jeder Einzelne von uns, so ein Brief Christi sind. Und vielleicht schreibt Gott auch gerade durch die Planverhinderungen und Wunschverhinderungen unseres Lebens die stärksten Passagen in diesem Brief unseres Lebens. Trotz seiner konkreten Pläne ist für Paulus auch für die Zukunft klar. Er möchte nicht eigenmächtig seine Reisepläne verwirklichen, sondern, wie es so schön ausgedrückt ist, durch den Willen Gottes so glücklich sein, nach Rom zu kommen. Durch den Willen Gottes. Was ist das gut, wenn wir die Dinge, die uns wichtig sind, die wir gerne hätten, nicht eigenmächtig durchziehen und dann haben wir sie. Aber wir haben sie aufgrund unseres eigenen Willens. Und die Dinge sind im Ergebnis nie gut, nie gut. Führen uns nie weiter. Dann lieber sie nicht haben. Aber Dinge haben, geschenkt bekommen zu dürfen, durch den Willen Gottes, das ist. Nur das, was wir durch den Willen Gottes haben, das führt zum Leben. Alles andere führt uns immer nur weg von ihm. Paulus möchte durch den Willen Gottes nach Rom kommen. Und dies nicht für eine Sightseeing-Tour, wie ich das schon häufiger mal gemacht habe, sondern zum gegenseitigen geistlichen Nutzen. Es geht Paulus darum, wie er es formuliert, bei euch mitgetröstet zu werden. Ein jeder durch den Glauben, der in dem anderen ist, sowohl euren als meinen. Welch feine Beschreibung geistlicher Gemeinschaft, die auch wir hier so leben und erleben dürfen. Mitgetröstet zu werden. Ein jeder durch den Glauben, der in dem anderen ist. Dazu müssen wir uns mitteilen, einander zuwenden. Paulus ist nach Rom gekommen. Aber so ganz anders als er sich das vielleicht vorgestellt hat, als Gefangener in Ketten, als Gefangener Christi Jesu, wie er sich später nennen wird. Es war immer Gottes Plan, von Anfang an, Paulus nach Rom zu bringen. Paulus war also schon auf der richtigen Spur. Aber das Wann und das Wie war und blieb Gottes Sache. So wie auch in unserem Leben. Er ist der Herr, Sklaven Christi Jesu. Nach dieser Einleitung beginnt Paulus seinen eigentlichen Lehrbrief. Und er beginnt ihn mit einem Obersatz, einer ganz kurzen inhaltlichen Zusammenfassung des ganzen Briefes. Römer 1, Abvers 16. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart. Aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Wenn ich daran denke, wie zurückhaltend und vorsichtig wir oft dabei sind, den Menschen in unserer Umgebung das Evangelium zu bezeugen, dann frage ich mich manchmal schon, schämen wir uns des Evangeliums? Vielleicht, weil das Wort vom Kreuz in den Augen dieser Welt so eine Torheit ist? So wie Paulus in 1. Korinther 1, Vers 18 schreibt, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, eine Torheit, eine Narrei. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Machen wir uns das doch wieder ganz neu bewusst. Das Evangelium ist eine Gotteskraft zum Heil jedem Glaubenden. Wörtlich heißt es eine Dynamis, eine Dynamik Gottes hinein in das Heil. Das Evangelium trägt in sich eine Kraft, die stärker ist als jede andere Kraft auf dieser Welt. Dieses Evangelium katapultiert uns Menschen aus der Macht der Sünde und des Todes hinein in die Gegenwart Gottes, in sein Licht und sein Leben. Aus der Schuld in die Gerechtigkeit Gottes, aus dem Tod in das Leben, aus der Verlorenheit in die Errettung, aus dem Gericht in das Heil, aus dem Zorn Gottes in die Gemeinschaft mit Gott, aus dem Vollmachtsbereich des Satan in das Reich Gottes. Das Evangelium ist eine Dynamis, eine Kraft Gottes zum Heil. Hören wir auf mit unseren kümmerlichen Versuchen, mit Religion und guten Werken in den Himmel hinaufzuspringen. Und nehmen wir doch Gottes Kraft in Anspruch. Ich weiß, früher mit den Kindern haben wir dann was gespielt, dann hast du was gehabt in der Hand, dann hast du es hochgehalten und sind die immer hochgehüpft, ja, um da möglichst ranzukommen. Und da denke ich, was sind wir für Narren? Wir hüpfen mit unseren gut gemeinten Bemühungen und Werken und Veränderungen, hüpfen wir immer ein bisschen hoch und wollen damit in den Himmel hüpfen. Das ist lächerlich. Nehmen wir doch Gottes Kraft in Anspruch und hören wir auf mit diesem Rumhüpfen, womit wir uns in den Himmel springen wollen. Das Evangelium ist wirklich eine Gotteskraft. Wir haben die größte, beste und wichtigste Botschaft auf dieser Welt. Wir haben sie. Und wir haben sie anvertraut bekommen, um sie weiterzugeben. Nicht um sie für uns zu behalten, um sie weiterzugeben. Aber diese Gotteskraft des Evangeliums zündet.
Ja, wie die Zündkerze im Motor.
Diese Gotteskraft des Evangeliums zündet nur durch den Glauben. Nur indem wir diesem Wort vertrauen, es für uns persönlich annehmen, wird es uns zur Gotteskraft. Dann entdecken wir im Evangelium die Gerechtigkeit Gottes. Die Gerechtigkeit, die nicht allein nur in Gott ist, sondern die Gerechtigkeit, die von Gott zu uns kommt. Die Gerechtigkeit, die allein vor Gott gilt und die Gott dem Glaubenden schenkt und wie einen Mantel umlegt. Die Gerechtigkeit Gottes in Jesus, begründet im Kreuz von Golgatha, wo der Gerechte stirbt für die Ungerechten an ihrer Stelle, damit wir gerecht sein dürfen in ihm, nirgends sonst. Und dann beginnt das Leben des Glaubens, wie Paulus es hier so schön beschreibt, aus Glauben hinein in Glauben. Das ist jetzt das Motto für alles Weitere. Immer und immer wieder neu. Aus Glauben hinein in Glauben. Von einem Glaubensschritt zum nächsten. Von einem Schritt des Vertrauens zum nächsten. Von einem Schritt des Gehorsams zum nächsten. Diesen Glauben können wir eben nicht bunkern. Den können wir nicht in unseren Vorratsschrank packen und da hambern. Sondern dieser Glaube wird immer und immer wieder neu herausgefordert. Wann immer eine neue Situation kommt, die von mir Vertrauen oder Gehorsam erfordert, ist es wieder neu die Frage. Glaube ich? Vertraue ich? Gehorche ich? Oder lebe ich meinen eigenen Stiefel? Darum beschreibt Paulus dieses Leben jetzt aus Glauben hinein in Glauben. Der Gerechte, der in Jesus gerecht geworden ist, nicht in sich selbst. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben, jetzt bis in Ewigkeit. Das schenke Gott uns allen. Amen. Wollen wir. Unser Gott und Vater, unser Herr Jesus Christus, was für ein Evangelium, was für eine gute Botschaft hast du uns da geschenkt, anvertraut. Herr, wir jubeln dir zu, dass deine Gerechtigkeit uns nicht mehr zur Bedrohung ist, uns nicht mehr Angst machen muss, sondern dass du diese Gerechtigkeit nicht bei dir behältst und mit ihr zürnend vor uns stehst, sondern dass du diese Gerechtigkeit uns schenkst in deinem Sohn, unsere Nacktheit, unseren Dreck umkleidest mit dieser Gerechtigkeit, dass wir in deinem Sohn gerecht sein dürfen. Und Herr Jesus, dass du jetzt in uns wohnst, dass wir geliebte und berufene Heilige sein dürfen. Und du hast uns ausgesondert für dein Evangelium. Wir bitten dich, dass wir diesen Auftrag, diese Lebensberufung für uns alle auch erkennen und wahrnehmen und leben, Herr. Dass wir uns nicht schämen, sondern das anvertraute Evangelium weitergegeben. In der großen Freude, dass du uns die größte, wichtigste und beste Botschaft auf dieser ganzen Welt geschenkt hast. Danke, Herr, wir loben deinen Namen. Amen.